Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, guten Abend. Hallo.
Erstmal wünsche ich natürlich ein gutes und gesundes neues Jahr 2022.
Das wünsche ich dir auch und allen Zuhörern.
Seid ihr denn gut rübergerutscht?
Ja, wir haben allerdings dieses Jahr tatsächlich in einem sehr kleinen Kreis gefeiert, was wir ursprünglich nicht vorhatten. Ursprünglich hatten wir vor, nach Spanien zu fliegen und mit unseren spanischen Freunden zu feiern, die wir seit dem Sommer nicht mehr gesehen hatten. Das war schon alles eigentlich fest geplant. Wir haben uns alle riesig gefreut. Aber es war auch hier sehr, sehr, sehr schön, sehr lang, intensiv und sehr lustig.
Habt ihr denn so traditionelles Silvesteressen? Also ich sag mal so Raclette, Fondue, diese Richtung?
Es gab tatsächlich Fondue. Es war toll, ja, es gab Fondue. Unsere Söhne waren nicht dabei. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben an dem Abend gar nichts gegessen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, haben sie nicht groß drüber gesprochen. Aber die haben mit ihren Freunden gefeiert. Ja, wir haben sehr viel gegessen, viel getrunken. Ja, es war toll. Ein tolles neues Jahr ohne Corona gewünscht. Natürlich, was sonst?
Was wünschst du dir denn für dieses neue Jahr 2022?
Dass wir gesund bleiben, dass die momentane Situation sich irgendwann wieder normalisiert und dass die Arbeit weiter gut läuft.
Da klopfen wir mal auf Holz. Kurzer Blick nochmal zurück auf die letzten zwei doch sehr besonderen Jahre dieser Pandemie. Was hat denn diese Zeit mit dir gemacht und vielleicht auch die Sicht auf Dinge verändert?
Ich hatte das Glück, dass ich die Zeit, gerade auch so die diversen Lockdowns, ganz gut nutzen konnte, weil ich da eben schreiben konnte. Also ich konnte da zwei Bücher, einen Bundschuh und ein anderes Buch fertigstellen. Insofern war diese Zeit für mich ganz sinnvoll, denn das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht geschafft, wenn ich jetzt nebenher noch viel unterwegs gewesen wäre. Also insofern, das habe ich dem Lockdown zu verdanken. Unsere Söhne waren hier, was für uns auch sehr schön war. Der 22-Jährige studiert eigentlich schon in Liverpool und war jetzt aber lange Zeit bei uns. Und der 19-Jährige ist noch zu Hause, aber es war für uns nochmal so eine ganz neue Erfahrung, weil wir eigentlich ja schon teilweise Abschied genommen hatten, nochmal so in das Familienleben zurückzugleiten. Und das war wirklich schön. Also das hat uns allen, glaube ich, nochmal sehr gut getan, so viel Zeit miteinander zu verbringen, so viele Gespräche zu führen und unter anderem eben auch über das Leben und über die Zukunft, über die Vergangenheit. Also das hat uns allen ganz gut getan. Gut, ja, die Dreharbeiten konnten nach wie vor stattfinden. Man hatte eben sehr viele Tests, aber es ist zum Glück bei uns jetzt kein Corona-Fall vorgekommen. Also bei meinen Produktionen, bei Christians Produktionen. Die Filme wurden alle fertiggestellt.
Welche sind denn so die größten Herausforderungen, tatsächlich jetzt unter Corona-Bedingungen zu drehen?
Es ist schon so, dass man während der Proben die Masken aufhaben muss, was ziemlich irritiert, muss ich zugeben. Und was mich persönlich sehr stört, ist, dass du halt nicht so mit dem Team kommunizieren kannst, wie ich es eigentlich gewöhnt bin und wie ich es gerne mache. Also ich unterhalte mich gern mit den Leuten, die da so rumflirren. Und das durfte man nicht. Also wir waren immer sehr getrennt. Es gab Corona-Beauftragte, die uns immer wieder auseinandergescheucht haben, wenn wir dem Team zu nahe kamen. Also wir durften im Grunde nur mit den Kollegen und mit dem Regisseur und mit dem Kameramann und mit der Tonabteilung enger zusammen sein. Und die ganze andere Fraktion war strikt getrennt. Und bei der Mittagspause waren wir natürlich auch dazu angehalten, möglichst nicht mit den anderen zusammenzusitzen, sondern an Einzeltischen und waren zudem noch mit Plastik, also durch Plastikscheiben getrennt und wurden auch einzeln morgens abgeholt. Also es ist jetzt nicht gerade kontaktfördernd. Also, ja.
Du bist verheiratet mit Christian Berkel. Du hast es ja gerade schon gesagt. Christian ist auch Schauspieler. Das heißt, ihr hattet auch natürlich für euch beide mehr geschenkte Zweisamkeit vielleicht, die ihr sonst, wenn ihr beide unterwegs seid, ja so nicht habt.
Ja, das stimmt. Also wenn wir nicht gedreht haben, waren wir tatsächlich zu Hause, weil ja unsere Lesungen, die wir normalerweise an den Wochenenden haben, also die Lesungen für unsere Bücher, die sind ja ausgefallen, größtenteils. Also eine Zeit lang ging es ja dann wieder aufwärts, dann durfte man wieder Lesungen haben, aber größtenteils sind die jetzt schon ausgefallen. Und so hatten wir die Wochenenden tatsächlich auch mal zu Hause. Das war eigentlich ganz schön, auch wenn uns die Lesungen natürlich fehlen. Aber die werden alle nachgeholt.
Am 17. Dezember, habe ich gesehen, hattet ihr euren 10. Hochzeitstag. Wie habt ihr den begangen?
Ja, es ist der 16. und der 17. Und eigentlich auch der 8. Also wir haben ja 3 Tage geheiratet.
Das ist schön.
Ich muss sagen, ich habe ihn vergessen. Ich vergesse sowas immer.
Das sind doch sonst immer die Männer, die das vergessen.
Ja, und das Lustige war, dass Christian so getan hat, als hätte er es vergessen. Mhm. Was mich natürlich sehr beruhigt hat, weil ich dachte, juche, dann bin ich ja nicht allein diejenige, die das vergisst. Und dann habe ich aber, als ich ins Bett gegangen bin abends, habe ich ein wunderschönes Geschenk unter der Bettdecke gefunden.
Ach, wie schön. Wie romantisch.
War sehr romantisch. Also ursprünglich hatten wir ja vorgehabt, alle 10 Jahre ein großes Fest zu machen. Bei der Hochzeit waren 150 Freunde. Das ging natürlich jetzt wieder alles nicht wegen Corona. Jetzt haben wir beschlossen, dass wir alle 15 Jahre das Fest machen. Also in 5 Jahren versuchen wir es dann nochmal. Vielleicht funktioniert es dann.
Wenn wir mal auch da so ein bisschen zurückblicken, als ihr euch das erste Mal begegnet seid, wusstest du dann gleich, das ist es?
Nein, gar nicht. Christian übrigens auch nicht, weil ich lebte in einer Trennung und hatte erstmal genug von Beziehung. Und Christian lebte in Scheidung, hatte auch genug. Insofern waren wir anfangs sehr distanziert miteinander, was aber vielleicht auch ein guter Weg ist, um irgendwie so auch eine Neugierde zu finden für den anderen. Also wir haben uns wirklich anfangs sehr rar gemacht und haben kaum miteinander gesprochen, waren ja auf dieser Insel, auf Amrum, zu Dreharbeiten,
ja.
Dazu verband, 6 Wochen miteinander zu verbringen, was wir beide jetzt nicht so toll fanden. So erstmal, weil wir halt ja gedacht haben, nee, jetzt erstmal lieber ganz allein sein und über mein Leben nachdenken. Ja, und dann ist es eben doch das.
Wie ist das, wenn ihr beide zusammen auf der Bühne steht? Zum Beispiel im Renaissance-Theater, kann ich mich erinnern, gab es ja mal ein Stück, wo ihr zusammen gespielt habt. Ist das leichter mit jemandem, den man so gut kennt, oder schwieriger?
Es macht sehr großen Spaß. Also genauso wie wir ja auch sehr gern miteinander drehen. Es macht grundsätzlich sehr großen Spaß. Also Christian ist ein toller Kollege. Wir lachen viel und konzentrieren uns auf die Arbeit. Also es ist im Grunde genommen natürlich interessant, den Partner, den man ja zu kennen glaubt, in einer anderen Rolle zu sehen und wieder Neues zu entdecken, was man noch nicht kannte. Aber es ist immer sehr, ja, sehr aufregend und lustig.
Du hast es eben erwähnt, du hast geschrieben jetzt auch in dieser Pandemiezeit. Jetzt am 24. Februar erscheint dein neues Buch, dein erstes neues Buch, Brunnenstraße, autobiografisch. Du hattest keine Kindheit wie jeder andere. Inwiefern?
Also das Buch ist autofiktional. Es ist nicht autobiografisch, es ist autofiktional. Ich finde das Wort autobiografisch sehr schwierig. Ich glaube nicht, es gibt tatsächlich Autobiografien, aber meint es jetzt keine Autobiografie, sondern es ist ein Rückblick und das ist natürlich nie 1:1 so, wie es wirklich gewesen ist. Insofern würde ich eher sagen, es ist autofiktional. Genau, meine Kindheit war wahrscheinlich ja etwas anders als andere Kindheiten, nehme ich an.
Dein Vater war damals an Demenz erkrankt, als du 10 warst und du hast dich um ihn gekümmert. Was hat das mit dir als 10-Jährige gemacht?
Im sehr späten Nachhinein glaube ich, dass mir diese Zeit dann doch nicht nur geschadet hat, sondern dass ich daraus in meinem späteren Leben, also ich würde mal sagen ab ungefähr 35, 40 Jahren, ermöglicht hat, wie soll ich das ausdrücken? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich nicht vor der Kindheit verschließt. Ich glaube, es ist für jeden Menschen wichtig, die Bilder der Kindheit mit sich zu tragen und sich auch immer wieder vor Augen zu führen. Gerade wenn man vielleicht auch spürt, dass etwas in dem Leben belastend ist. Oftmals ist es dann die Kindheit, wo etwas nicht ganz rund gelaufen ist. Und ich hoffe, mit diesem Buch vielleicht auch den einen oder anderen oder die ein oder andere dazu verleiten, wenn das noch nicht passiert ist, sich nochmal zurückzubeamen und zu gucken, was kann es sein, dass das Leben dunkel bleibt.
Hat dich diese Zeit vielleicht auch schneller erwachsen werden lassen?
Ich glaube, dass man als Kind oder dass ein Kind, das so eine Zeit durchmacht, das war das 8. bis 15. Lebensjahr, dass ein Kind sich einbildet, schnell erwachsen zu sein, dass ein Kind sich mit 10 Jahren schon einredet, ich bin erwachsen, ich muss mich um alles kümmern. Aber natürlich ist das ein Trugschluss.
Von welchem Moment an wusstest du für dich, du möchtest Schauspielerin werden?
Das wusste ich nie wirklich genau, aber nachdem ich das Abitur geschmissen hatte, war für mich eigentlich kein anderer Weg offen. Also ich habe dann sehr viel gejobbt, habe als Kellnerin gearbeitet, als Verkäuferin und habe dann irgendwann durch Zufall meinen ehemaligen Schauspiellehrer am Gymnasium, also den Leiter des, das hieß Grundkurs Dramatisches Gestalten, also die Theatergruppe der Schule, und den habe ich zufällig getroffen und der sagte dann, das war in irgendeinem Café, wo ich gearbeitet habe, was machst du, Andrea, was machst du hier? Dann habe ich gesagt, naja, was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und dann sagte er, versuch doch auf eine Schauspielschule zu gehen. Und irgendwie hatte ich das, ich habe dann gemerkt, dass das so ein geheimer Wunsch von mir gewesen ist, aber ich hätte mich wahrscheinlich ohne diesen Tipp nicht getraut. Und dann bin ich das angegangen.
Und angegangen heißt, du bist dann an die Schauspielschule in München. Es gibt ja viele, die mehrfach versuchen, an Schauspielschulen zu kommen. Wie war das bei dir? Hat das gleich beim ersten Mal geklappt?
Nein, überhaupt nicht. Nee, also ich habe insgesamt 2 Jahre gebraucht. Ich habe 5 oder 6 Aufnahmeprüfungen gemacht und nicht geschafft und bin dann in München angenommen worden. Habe dann aber auch feststellen müssen, dass die Schule, so ich das ja auch am Gymnasium schon gespürt hatte, was wahrscheinlich auch in meiner Vergangenheit liegt, also jeglicher Zwang war mir verhasst. Und insofern war diese Schauspielschule jetzt vielleicht auch nicht so bahnbrechend für mich. Also ich war jetzt nicht unter den Besten. Ich musste ja auch nebenher immer jobben. Insofern war ich auch oft müde in der Schule, weil ich habe Freitag, Samstag, Sonntag weiter als Bedienung gearbeitet, als Kellnerin. Und war dann oft während der Schule auch, müde und nicht mehr ganz konzentriert. Und hatte aber dann das Glück, dass die Münchner Kammerspiele während der Zeit, wo ich an der Schauspielschule war, die hatten einen Schauspielschülerinnenmangel in unserem Jahrgang und haben dann 4 Schauspielschülerinnen von unserer Schule an die Münchner Kammerspiele geholt, wo wir kleine Rollen spielen durften. Und das hat dann alles in mir quasi umgewälzt. Also ich habe da die großen Stars auch bei den Proben sehen dürfen. Cornelia Frobisch, Sunny Melesch, Romuald Pegny, Helmut Green, Peter Lühr, Maria Niklisch. Es war fantastisch.
Toll.
Und da wusste ich, ich will ans Theater. Ich will an eine große Bühne. Ich wollte nicht zum Film. Ich wollte auf eine große Bühne.
Und dennoch 1997 dann der viel zitierte Durchbruch durch die Apothekerin. Siehst du das für dich selbst auch als Durchbruch von dem Moment an? Warst du sozusagen in aller Bewusstsein, wurde es auf der Straße erkannt?
Nö, das war ja jetzt auch keine wirklich große Rolle. Ich hätte ja sehr gern die Apothekerin selbst gespielt. Also,
aber du warst schon präsent. Also ich
war leider schneller. Aber die Alma war auch schön, aber das waren tatsächlich nur 7 Drehtage. Insofern hat mich da jetzt auf der Straße keiner erkannt. Und den Durchbruch, das ist ja dann im wirklichen Leben schon so, dass man dann auch monatelange Durststrecken hat, wo man eben keine Aufträge bekommt. Also das habe ich durchaus auch dann erlebt. Es war bei mir in meiner Karriere nie so, dass ich durchweg durchgebucht war.
Natürlich auch noch gut in Erinnerung, Tatort als Kommissarin Charlotte Sänger und natürlich jetzt allseits präsent in der ZDF-Komödienreihe Familie Bundschuh, die du ja auch selber schreibst, selber mitspielst. Ja, die Frage muss natürlich kommen, wie viel Bundschuh, wie viel Gundula steckt da in dir?
Schon relativ viel, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt. Aber die Gundula habe ich mir so ein bisschen von der Seele geschrieben, als ich als ich 50 wurde. Genau, da ist es ja für Frauen ein Problem, 50 zu werden. Oder überhaupt das Alter preiszugeben, wobei das ja heutzutage überall steht, was ich persönlich jetzt auch nicht so toll finde. Ich finde, man sollte in Zeitungen hinter den Namen einer Frau das Alter nicht schreiben. Ich finde es unmöglich.
Ich glaube, in Frankreich ist das auch anders. Da machen die das nicht beim Schauspielern.
Ja.
Jedenfalls nicht bei den Frauen.
Ein bisschen eleganter. Mhm. Bei uns steht immer fett hinter den Namen. Okay. Jedenfalls wurde mir dann schon so auch durch die Presse und so, und da wird ja dann immer gesagt, ja, was machen Sie denn zu Ihrem 50. Geburtstag? Das ist ja wahrscheinlich einschneidend, denn jetzt sind Sie ja nicht mehr jung. Also so natürlich ein bisschen hübscher gesagt, aber das hat mich echt belastet, weil ich dachte, naja, also so alt bin ich doch jetzt auch noch nicht. Und dann kam mir die Gundula, dann dachte ich, ich muss mal darüber was Lustiges schreiben, damit ich mal darüber lachen kann, über die angeblich alte 50-Jährige. Und so ist die Gundula Bundschuh entstanden, die eben aufgrund ihrer Familie immer wieder so an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben wird. Und die hat sehr viele von mir dahingehend, also dieser ewige Perfektionismus, der uns Frauen oder den Mädchen eben schon sehr früh anerzogen wird oder wurde, ich glaube, momentan ändert sich da ja vielleicht was, also dieses, dass Frauen immer alles fertig machen müssen und allein machen müssen und toll machen müssen und im Grunde genommen aber auch resistent gegenüber Dankbarkeit sich zeigen müssen, weil sich das ja auch wieder nicht gehört, was einen ja doch irgendwann auch mal so ein bisschen als Frau schrumpfen lässt. Also und das ist Gundula und das bin auch ich.
Stichwort Dankbarkeit. Hat dich jetzt diese Pandemiezeit auch dankbar gemacht, demütiger, was viele so sagen für sich, dankbar für die kleinen Dinge des Lebens oder auch einfach nur für die Gesundheit, die man so als selbstverständlich nimmt?
Also das auf jeden Fall. Also auch gerade was die Gesundheit betrifft. Ich bin sehr froh, dass ich Corona noch nicht hatte, dass unsere Familie das noch nicht hatte. Ich habe in der Verwandtschaft Menschen, die daran gestorben sind. Und ich kenne Menschen, die an den Long-Covid-Folgen leiden. Ich bin echt dankbar, dass wir das nicht hatten und dass wir geimpft und geboostert sind und hoffe, dass wir das irgendwann in den Griff kriegen. Und dankbar war ich aber auch tatsächlich andererseits für die Zeit mit der Familie. Also dass man tatsächlich die Zeit hatte, sich ohne Eingrenzungen zu unterhalten, ohne zeitliche Einschränkungen, weil man ja verpflichtet war, zu Hause zu bleiben. Und ich war sehr dankbar auch darüber, dann wieder Freunde sehen zu dürfen. Also was Freundschaft bedeutet. Natürlich hat man sich ja während des Lockdowns auch ständig jetzt über Telefon oder Mails oder ne, soziale Netzwerke mit den Freunden, man konnte in Verbindung bleiben, aber die Freunde dann tatsächlich wiederzusehen war so großartig. Ja, dass man, glaube ich, auch den Begriff Freundschaft wieder ganz anders schätzen gelernt hat.
Weiß man ganz anders zu schätzen, auch miteinander jetzt wieder sich treffen zu können zum Beispiel. Ja. Aber wenn wir trotzdem nochmal auf dieses Jahr, auf das vergangene Jahr gucken, da hast du ja auch mitgemacht bei The Masked Singer. Was war denn das für eine Erfahrung für dich?
Das war ziemlich fantastisch. Also ich mochte diese Familiensendung tatsächlich schon vorher. Ich kenne mich jetzt nicht so aus im deutschen Fernsehen, aber The Masked Singer kannte ich und fand die Idee so toll. Also, dass man mit Hilfe eines Kostüms und verstellter Stimme versuchen muss, das Publikum an der Nase herumzuführen und sich so zu verstellen, eben, dass das Publikum einen nicht erkennt. Das fand ich super. Das ist eigentlich so genau mein Ding. Also so. Und dann hatte ich ja auch noch dieses wunderbare Axolotl-Kostüm und habe es ja tatsächlich, glaube ich, bis zur fünften Show geschafft, dass mich wirklich keiner erkannt hat. Und das hat mich sehr stolz gemacht. Wobei ich sagen muss, dass das Axolotl-Kostüm, boah, das war so wahnsinnig heiß. Das war so, also ich meine, jetzt heiß von der Temperatur her, vom Aussehen. Mhm. Ja. Das war so aus, wie nennt man das, Schaumstoff.
Oh Gott. Irgendwas
Schaumstoff. Ja. Und ich hatte zwar einen kleinen Ventilator, der da in meinen Kopf blasen, also in diesem Axolotl-Kopf blasen sollte, aber der ist immer verrutscht oder ausgegangen. Also das war schon irre. Und dadurch, dass ich ja nicht singen kann, also ich meine, ich kann so ein bisschen singen, aber ich bin ja keine Sängerin und das war ja die große Konkurrenz.
Das fiel aber nicht auf, dass du nicht singen kannst.
Ja, aber ich habe ja so getan, als ob ich mich verstelle, aber ich kann ja wirklich jetzt nicht so toll singen wie ein Sänger oder eine Sängerin. Jedenfalls habe ich dann eben gedacht, um da irgendwie das Publikum bei Laune zu halten, muss ich mich halt irrsinnig viel bewegen. Und das war mit dem Axolotl. Mit den Axolotl-Beinchen war es unglaublich schwer. Es war Schwerstarbeit. Und dann kommt noch hinzu das Lampenfieber, was ich nicht gedacht hätte. Wenn ich normalerweise auf der Bühne stehe, habe ich kein Lampenfieber, weil da habe ich auch das Publikum irgendwie im Blick und kann die Reaktionen für mich nutzen. Aber als Axolotl habe ich nichts gesehen. Ich hatte keine Beziehung zum Publikum, weil ich nur durch den schmalen Axolotl-Mund überhaupt so die nächsten zwei Schritte vor meinen Axolotl-Pfoten gesehen habe und mehr nicht. Also ich war sehr, sehr allein.
In 5 Tagen, am 7. Januar, können wir dich im ZDF erleben, sprachlos in Irland. Was ist das für eine Geschichte?
Es ist eine Geschichte, die ich sehr liebe. Es ist die Geschichte von Conny, eine sehr pflichtbewussten Chefsekretärin in einem großen Betrieb. Und die Conny wird, weil die Leitung der Firma an den Sohn übertragen wird, der von seinen Mitarbeitern verlangt, dass sie Englisch sprechen. Conny kann aber überhaupt kein Englisch und Conny muss jetzt ganz schnell einen Sprachkurs machen. Und in England sind irgendwie alle Sprachkurse ausgebucht. Das muss alles sehr schnell gehen. Und deswegen landet sie in Irland, weil sie jetzt auch vergessen hat, dass die Iren anders sprechen als die. Also jedenfalls kriegt sie dann diesen Sprachkurs. Ihre Familie hilft ihr dabei. Sie fliegt dann dorthin in ein kleines Nest in Kilkee. Wie der Sprachkurs aussieht, möchte ich jetzt nicht verraten. Aber Conny wird eben damit konfrontiert, dass ihr Leben vollkommen aus den Fugen gerät, weil ja die Ordnung, die sie immer um sich herum schafft, ihr Pflichtbewusstsein, ihr es allen recht machen wollen, das funktioniert in dem Sprachkurs, wo sie landet, nicht mehr.
Kommen wir auch wieder zum Perfektionismus.
Das ist bei Conny noch ein bisschen extremer als bei vielen Frauen, die ich kenne. So ein bisschen überhöht, aber im Grunde trifft es das Weibliche an sich, das aufgezwungen Weibliche auch wieder sehr gut. Also das, was uns Frauen aufgezwungen wird, das wird da eigentlich sehr, sehr gut und auch wieder sehr komisch wiedergegeben.
Sprachlos in Irland am 7. Januar 2015 im ZDF. Was steht jetzt in den nächsten Monaten, in den ersten Monaten dieses neuen Jahres für dich an? Wenn alles also gut geht, wenn Corona es zulässt?
Wenn alles gut geht, würde ich Ende Januar den nächsten Bundschuh drehen, diesmal ohne Romanvorlage. Das Drehbuch steht schon. Also wir stehen eigentlich alle in den Startlöchern. Davor würde ich das Hörbuch aufnehmen für meine Brunnenstraße, für meinen Roman. Zwischendurch hätte ich sehr viele Lesungen, die jetzt flach gefallen sind, für die Bundschuhs und für die Brunnenstraße. Am 24. Februar kommt der Roman raus. Dann gehe ich erstmal so ein bisschen auf Lesetour. Dann kommen weitere Dreharbeiten, unter anderem auch eine Produktion, die Christian und ich gestemmt haben. Unsere erste eigene Produktion. Der Film heißt Querschuss und wird vom Bayerischen Rundfunk finanziert. Und wir sind also Produzenten und spielen auch mit. Da sind wir gerade so dran. Da sind wir sehr stolz drauf, dass das jetzt nach 5 Jahren geklappt hat und gedreht wird. Und dann kommt ja im September mein Film, den ich mit Doris Dörrie wieder gedreht habe. Wir hatten ja den Klimawechsel, die Serie zusammen gedreht und jetzt kommt das Freibad. Das ist ein Kinofilm, den wir letztes Jahr im September gedreht haben. Eigentlich ein Frauenfilm, aber auch für Männer. Eine Komödie, sehr lustig. Es geht um ein Frauenfreibad.
Tolle, spannende Projekte. Andrea, ich danke, dass du bei uns warst. Wünsche einen guten Start weiterhin in dieses hoffentlich gute neue Jahr 2022.
Ja, das wünsche ich dir und das wünsche ich allen, die uns zugehört haben, auch von Herzen.